Herzlich willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. In der letzten Folge haben wir sozusagen eine neue Miniserie gestartet. Mal wieder versündigt sich das Volk Israel an Gott und seinen Mitmenschen. Mal wieder geraten sie in Gefangenschaft oder in Schwierigkeiten. Mal wieder schreien sie um Hilfe. Doch dieses eine Mal weigert sich Gott zunächst, einen Retter zu schicken. Wir erleben eben nicht immer wieder dieselbe Geschichte, sondern Gott schreibt mit uns Menschen immer eine eigene, neue, individuelle Geschichte. Und so ist es auch in dieser Geschichte des nächsten Richters. Der Richter ist ein Retter, mit dem Gott eine ganz individuelle Geschichte schreibt, um sein Volk zu befreien. Und diese beginnt im Buch der Richter in Kapitel 11, ab Vers 1 bis 11.
Diese Verse will ich uns jetzt lesen. Nun gab es einen ausgezeichneten Krieger namens Jephtha. Allerdings war er der Sohn einer Prostituierten mit einem Mann namens Gilead. Dieser Gilead hatte auch Söhne von seiner Ehefrau. Als diese herangewachsen waren, vertrieben sie Jephtha. »Du hast keinen Anteil an unserem Familienbesitz«, sagten sie zu ihm, »denn du stammst von einer anderen Frau.« So war Jephtha von seinen Brüdern weggegangen und lebte im Gebiet von Tob. Er sammelte Männer um sich, die, so wie er, nichts mehr zu verlieren hatten, und durchstreifte mit ihnen das Land. Einige Zeit später fingen die Ammoniter den Krieg mit Israel an. Da machten sich die führenden Männer von Gilead auf den Weg, um Jephtha aus dem Land Tob zurückzuholen. »Komm, sei du unser Anführer gegen die Ammoniter«, sagten sie zu ihm. Doch Jephtha entgegnete, »Habt ihr mich nicht verachtet und aus dem Haus meines Vaters vertrieben? Und jetzt, wo ihr in Not seid, kommt ihr ausgerechnet zu mir?« Doch die Ältesten von Gilead erwiderten, »Wir haben dich aufgesucht, damit du mit uns gegen die Ammoniter kämpfst. Du sollst unser Oberhaupt und Anführer aller Bewohner Gileads werden.« »Ihr meint also, wenn Jahwe mir den Sieg über die Ammoniter schenkt, soll ich tatsächlich euer Oberhaupt werden?« fragte Jephtha. »Ja«, sagten die Ältesten, »wir schwören es vor Jahwe. So soll es geschehen.« Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte ihn als Oberhaupt und Anführer ein. Und Jephtha brachte in Mizpah alle seine Anliegen vor Jahwe, seinen Herrn.
In diesem Abschnitt wird uns Jephtha und seine Lebensgeschichte vorgestellt. Und das ist gleichzeitig die Einführung in Gottes Rettungsaktion. Jephtha ist der Sohn einer Prostituierten. Das heißt, die Mutter ist bettelarm. Und eben darum, das ist der Grund, warum sie sich verkaufen musste. Dasselbe war auch in der Geschichte von Rahab der Fall. Beide waren nicht zwangsläufig leichte Mädchen, würden wir vielleicht sagen, sondern eben bettelarm und konnten sich eben nur so über Wasser halten. Der Vater allerdings war eine andere Person. Er war reich genug, um sich a. eine Prostituierte zu halten und b. gleichzeitig später noch eine eigene Frau. Dementsprechend ist der Vater jetzt kein vorbildlicher Mann. Das Elternhaus ist also auch kein besonders gutes oder vorbildliches Umfeld. Die einzige Hoffnung auf ein gelingendes Leben hat Jephtha nur und von Anfang an ausschließlich mit einem Leben mit Gott. Dass ein Leben mit Gott nicht gleichzeitig alle Probleme löst, das erlebt auch Jephtha. Denn wegen seiner Mutter, für die er ja gar nichts kann, wird er von seinen Halbbrüdern verstoßen. Und auch hier sehen wir, dass seine Halbbrüder eben keine gottesfürchtigen Menschen gewesen wären, sonst hätten sie ihn nicht ausgestoßen. Und dem Vater? Dem war dieser Familienstreit egal. Das familiäre Umfeld von Jephtha war also alles andere als einfach. Im Exil beginnt dann Jephtha ein neues Leben. Er baut sich von Anfang an ein ganz eigenes Leben auf und macht sozusagen Karriere als Bandenführer. Irgendwann in dieser Zeit verfällt also Israel dann in den Götzendienst, den wir in der letzten Woche besprochen haben, und sie suchen einen Retter mit genau zwei Qualifikationen. Es muss erstens jemand sein, der eine gute Verbindung zu Gott hat, und b, jemand, der ein heidstarriges oder widerspenstiges Volk anleiten kann. Beides hat Jephtha in seinem Leben auf harte Weise erlernt. Zuerst musste Jephtha sein ganzes Leben lang auf Gott schon bauen, und als er dann die Räuberbande geführt hat, hat er gelernt, mit wirklich zutiefst unzufriedenen Menschen umzugehen. Daraufhin kommen die Volksvertreter von Israel also zu Jephtha und machen mit ihm einen Vertrag. Jephtha wird zum Anführer von Gilead, dafür befreit er Gilead. Jetzt denkt sich aber Jephtha nicht, endlich habe ich es geschafft, sondern an diesem Punkt, an dem er alles erreicht hat sozusagen, nimmt er sich die Zeit, um herauszufinden, ob oder wie sehr er in Gottes Willen ist.
Es ist sehr auffällig bei dieser Geschichte, wie wenig in diesen Ereignissen Gott vorkommt. Zunächst scheint es, als habe er mit alledem überhaupt nichts zu tun. Wir erfahren lediglich Jephthas Lebensgeschichte. Wir könnten auch sagen, sein Schicksal, denn sein Leben ist ja wirklich alles andere als leicht. Er führt ein ausgestoßenes, verachtetes Leben, von niemandem gewollt und gebraucht. Aber wenn man genau hinsieht, dann entdeckt man Gott im Hintergrund. Jephthas Geschichte trägt Gottes Handschrift. Obwohl seine ganze Familie gegen ihn ist, wird Jephtha von Gott nicht verlassen. Gott lenkt sein Leben und schenkt seinem Leben trotz allem Gelingen. Jephtha hat sich nämlich einen Namen gemacht, sich einen Ruf erarbeitet. Seine Fähigkeiten sind über Gileads Grenzen hinaus bekannt geworden. Und als Israel wegen der Ammoniter in große Not gerät, fällt in den Beratungen der Verantwortlichen des Volkes, wer denn helfen könnte, nur ein Name, der von Jephtha. So schafft Gott auf wundersame Weise Gerechtigkeit für Jephtha. Einst verstoßen und nicht gewollt, wird er jetzt zur einzigen Hoffnung auf Errettung.
Stell dir vor, Jephtha wäre nicht ausgestoßen worden und hätte auf eigene Faust versucht, Bundeskanzler in Gilead zu werden. Seine Geschichte hätte ihm ausschließlich Steine in den Weg gelegt. Er ist ein uneheliches Kind, er hat ein schlechtes Elternhaus, vom Vater hätte man gesagt, er ist vielleicht ein Schläger und Säufer. Die Familienprobleme sind weithin bekannt, wer nicht dazu passt, wird eben ausgestoßen. Und in seinem Umfeld herrscht überhaupt keine Rechtschaffenheit, weder im Gesetz noch im Glauben. Niemand auf der ganzen Welt hätte Jephtha überhaupt auch nur den Hauch einer Chance gegeben. Von daher könnte man tatsächlich sagen, es war ein Segen für Jephtha, dass er ausgestoßen wurde. Vielleicht ist die Art und Weise, wie es dazu kam, nicht die schönste, aber dass es am Ende so kam, war dann doch gut. In seinem familiären Umfeld hatte Jephtha nämlich überhaupt keine Zukunft, keine Entwicklungsmöglichkeiten. Niemand traute ihm irgendetwas zu, maximal Schlechtes. Er hatte dort auch keine Vorbilder, seine Eltern waren nicht die Besten. Wenn aus ihm also irgendetwas werden sollte, dann musste er zwangsläufig sein Zuhause verlassen. Und im Exil angekommen, wird er praktisch gezwungen, dass er sein Potenzial zur Entfaltung bringt. Er muss sich für ein Haus oder eine Unterkunft sorgen. Er muss Leute anführen und anleiten. Er hat die Möglichkeit, selbst für die Gerechtigkeit zu sorgen, nach der er sich sein Leben lang gesehnt hat. Er kann unter seinen Leuten Gerechtigkeit schaffen. Er kann unter seinen Leuten Frieden stiften. Gott lässt Jephtha also nicht alleine. Er war auch in seinem Leben bei seiner alten Familie schon bei ihm. Und besonders, wenn er ausgestoßen wird, ist Gott da und schenkt ihm Gelingen. Er sorgt dafür, dass Jephtha ein Haus findet. Er sorgt dafür, dass Jephtha mit seinen Leuten in Kämpfen gewinnt. Und am Ende der Geschichte sorgt auch Gott dafür, dass Jephtha Gerechtigkeit erfährt. Gott spinnt sozusagen die Fäden im Hintergrund. Am Ende wird Jephtha zum Oberhaupt eingesetzt und in das Volk eingegliedert, ohne dass Jephtha aus eigener Hand wirklich etwas dazu beitragen musste. Und dasselbe gilt auch für dich. Gott lässt dich nicht alleine. Wer weiß jetzt schon, wofür deine Kämpfe, die du heute hast, irgendwann mal gut sein werden. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht deutlich zu erkennen ist, Gott steht immer hinter dir und setzt sich für dich ein.
Jephtha wächst also an seinen Aufgaben. Wir mögen vielleicht einschätzen an seinen kleinen Aufgaben. Aber er wächst. Wie einst Mose oder später David ist Jephtha zunächst Hirte einer kleinen, aber durchaus herausfordernden Herde. Tatsächlich sind es ja bei Mose und David Tiere. Bei Jephtha ist es eine alles andere als leicht zu handhabende Truppe zwielichtiger Gestalten und Gauner. Doch er bewährt sich. Er lernt für Größeres. Unsere jetzigen Herausforderungen sind immer auch ein Lernfeld für die nächsten Herausforderungen. Die kleinen für die größeren. Denn nur wer im Kleinen treu ist, der wird es auch im Großen sein, so sagt Jesus einmal. Wir sollten deshalb unsere kleinbaren, scheinbar unscheinbaren Aufgaben nie geringschätzen.
Jephtha wird nicht gebeten, für das Volk zu kämpfen oder anstelle des Volkes zu kämpfen. Die Ältesten von Gilead kommen zu Jephtha und sagen: Kämpfe du mit uns. Jetzt gibt es auf einmal kein Wir, ihr oder Wir, du, sondern nur noch ein Uns. Den Bürgern Gileads tut die Vergangenheit leid und sie wollen Jephtha wieder einbinden. Jephtha soll endlich wieder Teil des Volkes werden. Und da öffnet sich eine Parallele zu Josef. Auch Josef wurde von seiner Familie ausgeschlossen. Und auch Josef wird zum Retter seiner Familie. Und auch Josef wird darüber hinaus noch zum Retter für viele andere Menschen. Genau wie Jephtha. Gott ist die Meinung der Menschen egal. Also Gott arbeitet mit Menschen, die er sich raussucht und nicht von denen irgendwelche anderen Menschen denken, dass sie qualifiziert wären oder nicht. Aber dabei setzt Gott nicht einfach nur seine Agenda durch. Nach dem Motto, ich brauche einen Retter, wer eignet sich dafür am besten? Sondern Gott legt es etwas daran, bei seinen Rettungsaktionen auch gleichzeitig die Beziehung zwischen den Menschen wiederherzustellen. Bei Josef hat Gott die Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern wiederhergestellt. Bei Jephtha die Beziehung zwischen Jephtha und seinem ganzen Volk. Also nur weil Menschen dich nicht leiden oder dich nicht unterstützen können oder sogar vielleicht gegen dich kämpfen, heißt das nicht, dass Gott auch gegen dich ist. Stattdessen sorgt Gott sogar dafür, dass du zu deinem Recht kommst. Und mehr als das, Gott möchte die Beziehung wiederherstellen, die Menschen mutwillig kaputt gemacht haben, die vielleicht du selber bewusst zerstört hast. Aber das heißt auch, dass wir nicht einfach Leute verachten können, die uns unsympathisch sind oder die wir komisch finden. Vielleicht hat Gott ja genau mit diesen Leuten noch einen großen Plan in unserem Leben vor.
Nach einer verkorksten Jugend in einem verkorksten Elternhaus beginnt Jephtha im Exil ein neues Leben. Manchmal rechnen ja auch wir uns angesichts unseres kleinen Lebens keinerlei Chancen für Größeres aus. Wir denken, mit unserer Geschichte seien wir für etwas Neues oder für etwas Größeres ganz bestimmt nicht zu gebrauchen. Gott denkt nicht so. Egal wie schwierig oder ungünstig dein Leben bisher verlief, es kann immer einen Neuanfang geben und das nicht nur einmal. Gott ist ein Meister darin, mit uns immer wieder neu zu beginnen. Du kannst heute eine Sache sein lassen, loslassen, aufgeben und neu starten. Und egal, was bisher dein Leben ausgemacht hat, es gibt nichts, was dich für eine Aufgabe oder einen Auftrag Gottes disqualifizieren würde. Es gibt keinen Fluch über deinem Leben, für nichts zu gebrauchen zu sein.
Gott interessiert deine Vergangenheit nicht. Egal wie gut oder schlecht sie war, Gott interessiert sich für dich. Und Gott kann dich gebrauchen, in deinem Leben eingreifen und wirken. Gott möchte nämlich eine Beziehung zu dir. Und Gott stellt gerne eine Beziehung wieder her. Gott ist von Anfang an einer Beziehung zu uns Menschen interessiert. Nicht an irgendwelchen Regeln und Verboten, sondern an der Beziehung zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Gott ist daran interessiert, dass deine Beziehungen gesund und gut werden. Und Gott repariert gerne. Nicht nur deine Beziehung, sondern auch Missstände im Land. Heute lag der Fokus deutlich auf den Beziehungen als ersten Schritt. Aber Gott möchte darüber hinaus auch die Missstände im Land beheben. Und genau das wünschen wir dir, dass du das erleben kannst. Dass du spüren kannst, wie Gott ein Interesse für dich hat. Dass du spüren kannst und erleben kannst, wie Gott deine Beziehungen wiederherstellt. Wie Gott deine aktuellen Missstände in deinem Leben wieder behebt. Wie Josef und Jephtha sollst du am Ende sagen können: Ihr hattet vielleicht etwas Böses mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Bis nächste Woche zum Abendbrot.